26 birds of people.
26 birds of people.
And now in season 23.
And now in season 23. Presented by 3BG. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 26 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 23 des Karriere- und Werdegang-Podcasts ist presented by 3BG, bei 3BG, der 3 Banken Generali Investment Gesellschaft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts.
Und mein zweiter Gast in Season 23 ist Markus Czerner, Gründer und CTO bei der börsennotierten Cyan Security Group. Lieber Markus, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
Servus, hallo, freut mich sehr für die Einladung.
Ich sage schon mal danke fürs Ja, genau, das Wetter ist natürlich ein Thema, ja. Aber Glatteis war heute nicht mehr so wie gestern, oder?
Ja, zum Glück nicht, weil gestern war schon sehr spannend zu
fahren. Gestern war es spannend, ne? Vor allem für uns Sportler irgendwie, da kommen wir dann im letzten Teil dazu, da musst du schon austarieren, aber das haben wir ja gelernt alles. Ne?
Genau.
Lieber Markus, süßes oder salziges, Mannerschnitten oder Soletti, was darf ich dir anbieten?
Also wenn ich mir es aussuchen dürfte, sogar beides leider.
Ja, na, dann einmal aber beides dann an dich in der Händlersprache, du bist ja börsennotiert. Ja. Ja, wie gesagt, launiges, sehr gutes Vorgespräch gehabt. Ihr seid börsennotiert mit der Cyan Security Group in Frankfurt, in Deutschland, in München. In welcher Börse seid ihr genau?
Wir sind in Frankfurt am Scale-Segment
notiert. Am Scale seid ihr gegangen, genau. Das war es 2018, glaube ich.
2018.
Ne? Das wird dann ein großer Step sein, natürlich in dieser Folge, die wir besprechen. Aber Karriere-Werdegang-Podcast beginnt natürlich bei dem, was du selbst eingegeben hast auf LinkedIn. Und da sehe ich eigentlich Cyan und Cyan und Cyan und Cyan. Aber mich interessiert natürlich, wie es dazu gekommen ist und warum du in diese Richtung gegangen bist.
Ja, also Cyan begleitet mich schon sehr lange im Leben. Also mittlerweile dann doch schon mehr als 20 Jahre mittlerweile. Aber es war nicht immer Cyan. Ich habe natürlich ein Vorleben auch gehabt. Meine Karriere begonnen habe ich Ende der 90er Jahre, als das Internet im Endeffekt groß geworden ist, direkt aus der HTL raus. Also ich habe mir das Studium auch erspart. Das hat mich wenig interessiert, die Theorie. Und habe damals hier in Wien bei einer Firma angefangen als Softwareentwickler. Bin auch Techniker im Herzen, die sich schon damals sehr stark auf das Thema Internet, Internetzugänge absichern, Cybersecurity spezialisiert
hat. Also Security war schon in der Frühphase deiner Widmung diesem Thema, deinem Interesse,
immer schon,
deine Fachrichtung.
Immer schon, ja.
Ich muss dich jetzt kurz unterbrechen, weil du bist mein zweiter Gast in Season 23. Und mein erster Gast in Season 23 hat eine ähnliche Geschichte, schon seit der Schulzeit weg und interessiert sich auch genau für dieses Thema. Und die Folge werde ich auch verlinken. Er heißt Michael Mayer und ich werde auch deine Folge dann bei Michael rückverlinken, sodass man da diesen Connex auch hat, wenn sich dieser zufällige Schwerpunkt jetzt bei mir im Podcast ergibt, der mich da sehr freut. Aber zurück zu dir. Security in den 90ern, was waren damals so die Cases, die es gegeben hat? So mobil wie waren wir ja noch nicht und so WLAN-mäßig.
Ne? Mobil nicht, nein, also die Mobilgeräte sind jetzt später gekommen, aber natürlich in den Büros, in den Firmen war Internet schon allgegenwärtig. In der 90er Jahre hat das angefangen, dass auch normale Mitarbeiter Zugang dann zu Internetdiensten bekommen haben. Die ersten großen Homepages sind live gegangen,
genau.
Google ist in der Zeit dann auch langsam gekommen. Und damals schon wichtig, klassische Viren im Umlauf, die man noch kennt vielleicht, die dann Schabernack getrieben haben auf den Rechnern.
Schabernack ist ein schönes Wort.
Ja, damals, ja, genau. Ja. Damals war das noch weniger Business als heute es ist. Damals war es noch eher der sportliche Ehrgeiz von Akteuren, hier zu schauen, was man nicht alles anrichten kann.
Ob man es schaffen ohne Drohung dann danach. Ne?
Richtig, richtig.
Vielleicht, wenn es ein feindliches Weltbild ist, das man gerne mal ein bisschen segieren will oder so. Aber ohne Bitcoin-Drohung, weil es das auch nicht gegeben hat.
Richtig, genau. Damals war halt wirklich nur mal die Herausforderung, das genau. Ziel des Ganzen. Ja. Ja, und wir haben damals schon Software entwickelt, um auf Netzwerkebene Firmenmitarbeiter dafür zu beschützen, dass halt so ein Schabernack dann auch durchkommt. Ja. Also man hat Contents gescannt, man hat Internetzugänge kontrolliert, auch die Zugriffssteuerung gemacht. Die Internetleitungen waren noch relativ schwach, man musste schon schauen, wer wann was. Und dort war ich als Softwareentwickler tätig und relativ sehr früh auch schon mit dem Thema Internet Security, Cyber Security in Berührung gekommen damals.
Da muss ich jetzt kurz diese Tech-Bubble, die wir haben an den Börsen gehabt zur Jahrtausendwende, neuer Markt, Nasdaq und so weiter. Da waren ja viele Unternehmen aus jungen, neuen Branchen, die nie in den Gewinn gekommen sind dabei. Hast du das beobachtet irgendwie als später gelisteter Mensch jetzt, als CTO und Gründer einer börsennotierten Firma? Hat dich das auch beeinflusst, dieses Thema?
Also damals war mir das noch nicht so bewusst. Ja. Mhm. Da war ich noch zu jung vielleicht auch für das Thema. Und man hat es mitbekommen, dass sich eine Blase aufbaut und irgendwann platzt. Ja. Aber das war gar nicht so mein Thema. Ja. Die Jahr 2000-Wende war schon so mehr mein Problem damals, weil die Panik, die war, was passiert. Das hat mich auch ganz stark begleitet.
Und in Wahrheit ist nichts passiert, also kann man sagen, aber man hat schon Geschäft machen können rundherum, was ja auch fair enough ist. Ne?
Man hat Geschäft machen können, ich muss sagen, es war ja nicht verkehrt. Ja? Ja. Also das Risiko war schon real. Ja? Man hat es wahrscheinlich ein bisschen zu stark eingeschätzt und im Endeffekt war eigentlich gar nichts.
Ja. Ja, aber es ist auch irgendwie zu celebraten in jeder Branche, weil so ein Sprung ist halt Lifetime Opportunity irgendwie. Und ich habe von vielen Unternehmern gehört, die wirklich geschwitzt haben im Banknahmenbereich und so weiter, sind auf einige andere Sachen draußen draufgekommen bei der Gelegenheit, einmal ein bisschen eine Inventur der Struktur zu machen halt. Ne?
Richtig, manchmal ist ja auch das Problem auch ein ganz gutes Mittel, dass man sich einmal um andere Sachen Gedanken macht.
Ja. Ja. Ich möchte nochmal kurz auf die Tech-Bubble, das Lustige ist, bei einer Blase weiß man meistens erst nachher, dass es eine Blase war. Bei dieser Blase war es auch so, heutzutage wird alles, wo man nicht selber investiert, ist eine Blase genannt, weil man hofft, dass sie platzt irgendwie. Ne? Jetzt die AI-Bubble. Ist ja in Wahrheit keine Bubble, weil es noch nicht klar ist, ob es eine Bubble ist oder auch gerechtfertigt ist. Das ist ja alles, das er lacht jetzt vis-à-vis. Also fast schon philosophisch Behavioral Finance Diskussion.
Ja, wird sich zeigen. Ja, es hat natürlich alle Anzeichen, wenn man so von außen betrachtet und vor allem ein Technikverständnis hat, ja, dann ist das schon sehr nahe dran, wohl eine Bubble zu werden. Ja. Es wird gehypt, es sind immense Investments in dem Bereich und so wirklich der Nutzen heute ist noch nicht so ganz klar.
Ja. Sagst du auch als Branchenbeobachter, Insider und so weiter und so fort?
Sage ich auch als Nutzer, muss ich als ganz ehrlich sagen. Also ich bin ja auch ganz, ganz stark in dem Thema tätig, auch Design ist tätig in dem Bereich schon seit vielen, vielen Jahren. Ja. Aber der Nutzen wird wohl etwas hochgespielt. Es wird sich zeigen, wie das dann wirklich alles am Ende ist. Ja.
Was mir ein bisschen Sorgen macht, sind die absoluten Gewinnniveaus. Wenn man sagt, 75 Milliarden Dollar bei einer Nvidia zum Beispiel, das muss man noch nach oben schrauben können, ne? Ohne eine Regulatorik oder was anderes zu wetten. Aber es geht jetzt weiter um Design und danke für diese spontanen Zwischensteps, die du mir ermöglicht. Millennium, noch ein paar Worte in den frühen Jahren, dann der Nullerjahre bis hin zur Gründung dann von der Sion.
Ja gut, meine Anstellung war eigentlich relativ kurze Natur. Nach gut eineinhalb Jahren habe ich gemerkt, Anstellung ist nichts für mich. Bin dann auch aus dem Ganzen wieder rausgegangen und habe dann als Selbstständiger ein paar Dinge gemacht, ja, und 2004, 2005 mich mit alten Kollegen wieder getroffen und damals ist die Idee dann entstanden, halt das Thema von früher, Cybersecurity, Netzwerksicherheit für Firmen neu aufzurollen, aber diesmal nicht als Angestellter, sondern diesmal als Gründer und als Verantwortlicher des Ganzen. Ja. Und da ist dann eigentlich die Sion auch aus der Idee entstanden und 2006 dann auch ausgegründet worden.
Ihr seid im Cybersecurity-Bereich tätig, der Name ist Sion mit C-Y-A-N. Namensherleitung ganz kurz?
Nein, leider, es ist wahrscheinlich einfacher, als man glauben mag. Es hat keinen tieferen Hintergrund. Es klingt super, ja. Man ist zusammengesessen und hat einen Namen gesucht, der möglichst global funktioniert, den jeder aussprechen kann. Leider im deutschsprachigen Raum nicht ganz so einfach dann.
By the rivers of Babylon, when we remember Sion. Ist was ganz was anderes, möchte ich jetzt auch nicht herleiten.
Ja, aber der war halt im Endeffekt nicht vergeben. Ja. Die Domänen hat es gegeben und das Ganze war im Endeffekt dann unter ein paar Bieren und einer Liste an Abstimmungsmöglichkeiten, aus dem sich alle geeinigt haben.
Aber Cyber steckt schon ein Bild drin, oder? So ganz leicht, oder ist das Zufall?
Das ist Zufall. Das
wirklich
ist
Zufall?
Ja, wir haben Begriffe gesucht, Farben gesucht und Cyan war etwas, was kurz, prägnant, einfach und was man sich auch merken hat können und deswegen sind wir auf dem auch geblieben. Es gibt eine schönere Story auch, weil die Farbe hat natürlich auch eine psychologische Bedeutung.
Schon. Okay, ja, warum ist der genau?
Die haben wir uns auch einmal zusammengeschrieben dann, aber die Wahrheit ist, es war einfach nur ein Name, den man gesucht hat.
Wunderbar. 2006, wir hatten in Österreich, auch in Deutschland, eine relativ gute Konjunktur. Es war eine wirtschaftlich prosperierende Phase, bis dann Lehman gekommen ist. Was waren so eure ersten Cases? Womit habt ihr begonnen in der Positionierung von der Sion?
Gut, wir haben uns hier natürlich auf den österreichischen Markt konzentriert, als österreichisches Unternehmen, auch als Gründerquartett. haben Software entwickelt für klein- und mittelständische Unternehmen, um Internetanschlüsse abzusichern, sind dann auch in den größeren Enterprise-Bereich gegangen. Also wir haben auch relativ lange das Außenministerium, die Botschaften mit unserer Software beliefert, an Krankenanstaltenverbund in Österreich als Kunde gehabt, ja, und haben von den Problemen, sage ich mal, gar nicht so viel mitbekommen. Ja. Also Lehman ist gefallen, ja, das ist an uns vorbeigegangen, das ist in Österreich in dem Bereich kein Thema gewesen. Cybersecurity war eh immer schon ein Problem, das ist nämlich gut, das spielt natürlich auch in die Karten, deswegen haben wir uns da relativ leicht getan. Ja. Aber man muss auch sagen, als kleines österreichisches Unternehmen hat man immer die Konkurrenz aus dem Ausland im Nacken, große amerikanische Unternehmen. Das heißt, man hat keinen Startvorteil als Österreicher, das ist halt leider so auch hier. Was dazu geführt hat, dass wir uns auch überlegen haben müssen, ob man die Idee, die wir hatten, auch so weiterführt.
Und das habt ihr euch überlegt und irgendwie ist jetzt Deutschland auch stark im Spiel mit München und so weiter. Wie ist dann weitergegangen?
Ja, man hat sich überlegt, ob der Weg in den direkten B2B-Vertrieb mit kleinen und mittelständischen Unternehmen wirklich der Wachstumsfaktor ist, wo man auch als kleine Firma gut wachsen kann und gut Geld verdienen kann. Am Ende waren viele Verkaufsgespräche über Preisdiskussionen geprägt. Ja. Das heißt, amerikanische Konkurrenz tut sich leichter.
Irgendwo Endeskalierbarkeit, weil sonst braucht tausende Leute. Ne?
Richtig, ja. Genau. Und man hat dann überlegt, ob man nicht irgendwo einen größeren Multiplikator finden kann. Mhm. Wie komme ich zu meinen Endkunden schneller und leichter hin? Einen großen Partner zu haben, der viele Endkunden hat. Und da war dann relativ schnell die Wahl auf Mobilfunkunternehmen gefallen, die ja doch Millionen Kunden haben, auch in Österreich. Und der Multiplikator extrem spannend für uns war.
Ich habe dann ein paar Zahlen parat, die auf eurer Homepage stehen, die ich dann aber erst bringen werde, wenn wir in der Ist-Zeit angelangt sind. Ich möchte noch gern weitermachen Richtung Spezialisierung. Mobilfunk war dann euer Thema, wenn ich es richtig sehe, so ab Beginn der 10er Jahre, oder?
Richtig, ja. Genau. iPhone ist in den Jahren auch in Österreich groß geworden. Das waren wirklich mal die ersten Gerätegenerationen, wo wirklich ein normaler Endkunde auch mobil Zugang zum Internet hatte, in einer guten Qualität. Und unsere Idee war damals schon, diese Leute bei dem Zugang auch abzusichern. Ja, das heißt, alles, was so am Handy passiert, am Smartphone passiert, zu kontrollieren, aufzupassen, dass kein Schabernack passiert und den Kunden davor zu bewahren, dass wenn sowas daherkommt, dass da auch kein Schaden entstehen kann.
Jetzt ist ja der iPhone-Aufstieg untrennbar verbunden mit dem App Store. Wie habt ihr Kontakt aufgenommen mit den Usern vom iPhone? Über den Store oder wie ist das gegangen? Oder über einen Mobilfunkbetreiber?
Im Grunde über einen Mobilfunkbetreiber, der natürlich eine Kundenbindung schon hatte und ein gewisses Vertrauen bei seinen Kunden auch hatte.
Musst aber auch einmal akquirieren, so einen Mobilfunkbetreiber. Das ist ein anderer Case, ne? Also ein KMU, ne? Ja, aber Gratulation. Ja.
Das war dann die nächste Herausforderung natürlich. Das war leicht gedacht, aber die Akquise von einem Mobilfunkunternehmen ist natürlich was anderes, als ein KMU zu machen, ja. Aber die T-Mobile in Österreich hat sich der Herausforderung angenommen, hat mit uns dann im Endeffekt auch diese Lösung entwickelt und in den Markt gebracht und das ist sehr erfolgreich.
Ja. Und hat das dann über die Verträge den Kunden angeboten? Das heißt, da ist es auch dann losgegangen, nehme ich an, mit wiederkehrenden Recurring-Umsätzen, oder? Kann man das so sagen, wenn der Kunde ein Paket mitbucht in seinem Vertrag oder als Option?
Richtig. Es war ein klassisches Monatsabo, was man heute natürlich überall sieht, auch in Apps, ja. Der Kunde hat die Wahl, jedes Monat auch zu kündigen wieder, zahlt eine Monatsgebühr dafür, dass er das Service bekommt und das wird komplett nur ausschließlich über den Mobilfunkanbieter auch vertrieben. Also da ist ein App Store gar nicht im Spiel. Ja.
Ich bringe jetzt eine weitere Person ins Spiel, nämlich den Alex Schütz, den du ja auch sehr gut kennst. Der war im vergangenen Sommer bei mir, ist die zweitmeist gehörte Folge der letzten 365 Tage. Liebe Grüße an den Alex und der steht auf euch und er ist auch investiert und sagt das auch und sagt, die haben jetzt ein tolles Modell mit Recurring umsetzen. Also da dürfte irgendwas stärker und stärker und stärker geworden sein. Wie ist da dann losgegangen und wie kommt das?
Naja, die Recurring-Umsätze haben natürlich einen Riesen-Charme für uns, aber auch für unseren Partner. Ja, die kommen immer wieder, so automatisch in Wirklichkeit. Ja, ist ein Abo-Modell. Ja. Und mit einem guten Preispunkt, der niedrig genug sein kann bei so einem Produkt, schafft man auch eine schöne Menge und damit auch eine schöne Marge. Die T-Mobile hat das auch schnell erkannt. Die T-Mobile und auch andere Mobilfunkunternehmen haben über die Jahre ein Problem sich herangezüchtet. Google und Co. Haben Wertschöpfung natürlich um sie herum gemacht. Es ist nicht notwendig für ein Google, dass sie sich mit einer T-Mobile auseinandersetzen, wenn sie den Endkunden direkt im Zugriff hat. Ja. Mit unserem Produkt schaffen sie es aber sehr wohl wieder, den Kunden selbst zu monetarisieren, mit einer Lösung, die auch noch dazu extrem wichtig ist und sinnvoll ist für den Kunden. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass wir dann über die Deutsche Telekom, T-Mobile in die Orange-Welt hineingerutscht sind und mittlerweile doch fast 4 Millionen Endkunden auf den Produkten haben. Also eine schöne Zahl.
Wow. Was ist jetzt eure typische Sicherheitsleistung für einen iPhone-Endkunden?
Relativ trivial für den normalen Endkunden.
Also jetzt hat er es endlich gesagt, mein Lieblingswort aus der IT-Welt, das trivial. Ja, herrlich.
Danke. Ja, genau. Für einen Techniker ist alles immer trivial.
Ja, genau. Bis zu dem Punkt, oder nicht machen trivial. Muss. Genau. Und dann wird es trivial, weil es eigentlich immer trivial war, aber zuerst ist mal nicht trivial. Das habe ich so gelernt,
ja,
irgendwie. Ne?
Ja, genau. Ist auch so. Und das ist auch die Denke, die wir in unserer Produktwelt haben. Also wir
ich
wollen
muss nochmal kurz unterbrechen, weil in Wahrheit habt ihr alle so ein mega Know-how. Ja. Das ist ja die Leistung eigentlich, ne? Dass
genau.
man ganz schnell scannt, um was geht, auch genau, im Schädel genau. und dann mit dem Produkt oder was auch immer. Ne?
Ja, man muss die Komplexität vom Kunden fernhalten und deswegen auch die Trivialität. Ja. Für den Endkunden ist es trivial, dahinter natürlich nicht. Da steckt schon einiges an Know-how und
Technologie. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, aber ich war so dankbar für das Wort, dass man bis jetzt ausschließlich in der IT-nahen Welt begegnet ist.
Ja, nein, genau. es ist auch richtig so und das ist auch die richtige Strategie am Ende. Ja. Für unseren Endkunden muss es einfach sein.
Ja.
Der muss möglichst keinen Berührungspunkt mit irgendwelchen Konfigurationen, Downloads, irgendwo Kreditkartendaten eintippen und dann funktioniert das Ganze auch. Mhm. Ein unterschwelliger Schutz, der das tut, was er verspricht, nämlich das typische Phishing, jeder hat schon SMS bekommen oder WhatsApp-Nachrichten.
Ja, andauernd.
Irgendwelche Rückzahlungen vom Finanzamt bis hin zu irgendwelchen Online-Shops, die irgendwas versprechen.
Und du zahlst das alles.
Nein, Spaß. Zahlst alles, ja.
Wenn du zahlst das alles mit Zeilen, ne, dann ist alles erledigt.
Ja.
Nein, machen wir nicht. Nein, und ihr könnt das irgendwie, dass er das gar nicht kriegt oder so.
Wir erkennen das.
Das ist fein.
Und wenn der Kunde dann was tut, dann können wir ihn davor warnen und beschützen, dass er das bitte bleiben lassen soll. Das ist genau unsere Lösung.
Ja. Und weiß der Kunde dann, dass er mit Zeilen spricht oder spricht er mit einem Mobilfunkbetreiber in der Kommunikation?
Ja, das ist eigentlich unsere Verkaufsidee auch. Ja. Er sieht Zeilen nicht, der Endkunde. Wir stärken da schon die Marke des Mobilfunkers auch.
Ja. Ist auch euer Kunde und
richtig,
passt.
Ja. Und das ist natürlich auch fürs Vertrauensverhältnis des Mobilfunkers ganz wichtig, dass er seinen Endkunden mit seinen Lösungen versorgt. Ja. Mhm. Und wir stehen im Hintergrund und liefern das.
Ich habe in der Zeitschiene ganz stark drinnen die 2006, die Gründung. Dann haben wir die Richtung Beginn der 10er Jahre in Richtung Mobilfunk und Recurring. 2018 steht dann da natürlich ganz groß, wo wir auch aufmerksam werden in der Börsebubble, dass der Börsegang auch mit Angebot in Frankfurt, Scale-Segment und so weiter. Gibt es bis dahin noch eine Geschichte zu erzählen, zum Beispiel wie dieser Börsegang dann überhaupt zum Thema wurde für eure Company, ich denke doch. Ne?
Ja, natürlich. Ja, also sehr spannende Zeit auch für mich, weil das war natürlich komplett neu, also als kleine Firma dann irgendwie an die Börse zu kommen. Aber man stand dann natürlich mit dem Success mit der T-Mobile hier in Österreich und auch in Polen haben wir diese Lösung dann deployed. Irgendwann vor dem Punkt, dass man schneller, größer wachsen sollte und muss, damit man das Ganze auch entsprechend in Umsatz und in Profit umwandeln kann. Organisch wachsen ist auch eine Möglichkeit.
Ja.
Die andere ist natürlich, sich Geld zu besorgen und schneller zu wachsen. Ja, so ein Mittelding zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Weg zu wählen. Und mit dem Alex Schütz, den wir da 2017 auch kennengelernt haben, haben wir genau den Weg dann gewählt, dass man gesagt hat, okay.
Spricht auch irgendwie seine Handschrift, ja.
Richtig, genau. Er investiert da jetzt mal rein. Wir machen dann den Börsegang, holen uns ein Geld von der Börse und schaffen dann schnell den Sprung in die Größe hinein. Mhm. Und das war dann schlussendlich 2017, 2018. Den Börsengang, den wir gemacht haben, der ist dann in knapp 4 Monaten über die Bühne gegangen, was extrem fordernd war. Ja. Also es war Zeit, ich glaube nicht, dass ich es nochmal machen müsste. Ja, es war schon heftig, ja, vor allem für uns drei Vorstände damals der AG, die natürlich keine Ahnung gehabt haben davon. Ja, es ist ganz neu, keiner hat wirklich einen Börsengang begleitet in der Vergangenheit oder geschweige denn als Vorstand einer börsennotierten AG fungiert. Deswegen war das natürlich eine extreme Lernphase für uns
alle. Das normale Geschäft sollte auch irgendwie weitergehen. Und ich nehme mal an, man braucht euch auch in diesem Case. Ne? Also ich kann mir es gut vorstellen und ich kenne es von vielen. Ja.
Das ist genau die Herausforderung dann. Ja. Es gibt natürlich ein normales Tagesgeschäft auch noch und man muss es seine Versprechungen noch erfüllen können. Mhm. Das heißt, man kann es ja auch nicht liegen lassen. Ja.
Jetzt richtet ihr euch mit eurem Produkt, wenn ich es richtig verstanden habe, über den Mobilfunk an Bieter, an den Endkunden, also B2B2C irgendwie so. Das heißt, der Marketing-Effekt von so einem Börsegang ist wenn man nicht direkt Endkunden anspricht, auch so ein Thema natürlich. Für ein, mit einem Endkundenprodukt ist ganz klar, du hast da ganz andere Visibilität. Ja. B2B ist vielleicht anders. War das ein Aspekt für den Börsengang, die Visibilität der Marke Cyan?
Natürlich. Es ist ein gewisser Marketing-Effekt auch dabei und hilft auch in der Diskussion mit größeren Anbietern, die Orange-Gruppe als Beispiel, auch wahrgenommen zu werden. Ja, also es ist ein Unterschied, ob man ein kleines österreichisches Unternehmen ist oder eine Public-Listed AG in Deutschland.
Ja, ganz klar, ja.
Das hat schon geholfen. Ja. Schlussendlich Richtung Endkunde, nein. Ja, da haben wir ganz klar die Strategie, dass wir die Marke unseres Partners stärken und im Hintergrund bleiben. Aber schlussendlich hat uns der Börsengang geholfen, die nötigen Mittel zu akquirieren und auch die Credibility zu erzeugen, dass wir so große Verträge überhaupt an Land ziehen konnten.
Ja. Jetzt spiele ich kurz was ein im Hintergrund, weil du mir im Vorfeld was erzählt hast. Ja, was man jetzt gehört hat, ist der Börsenglocken-Jingle. Irgendwie ist sich das damals nicht ausgegangen, dafür heute bei mir. Warum ist es sich damals nicht ausgegangen, die Glocke zu läuten im 18er Jahr?
Naja, wir haben den Börsengang Anfang April gemacht, 2018, und waren so stark auch im Tagesgeschäft involviert, mit Verkauf, mit Akquise, dass wir leider keine Zeit gehabt haben dafür schlussendlich.
Und jetzt heute bei mir kannst du die Opening beläuten, ist doch legendär, oder?
Ja, jetzt habe ich es auch mal erleben dürfen.
Herrlich, ja. Ja, bevor ich dann zur Cyan noch kommen, im Jahr 2025, 26 eigentlich schon, das muss man erst lernen. Being public hängt sich an, oder? Für ein kleines Unternehmen.
Hängt sich an, ja, sowohl auf der Kostenseite als auch im Tagesgeschäft, natürlich in der Kommunikation. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Der regulatorische Overhead ist allerdings schon enorm, muss man sagen.
Der ist blöderweise genau in eurer Lifetime listed explodiert. Ja, ich bin ja schon ewig dabei, aber das ist in den letzten Jahren wirklich markant unentspannter geworden, diese Geschichte.
Ja, das ist für Wachstumsunternehmen vor allem deswegen schwierig, weil man halt gewisse Dinge auch nicht kommunizieren möchte, damit man in Ruhe wachsen kann.
Na klar, es gibt auch Geschäftsgeheimnisse, irgend sowas, ne?
Richtig,
in einem
richtig,
kritischen Bereich. Ja.
Jetzt muss ich halt dann vor allem in größere Kundengespräche, Entscheidungen anstehen, höllisch darauf aufpassen, wann und wie ich das kommunizieren muss. Ja. Was nicht immer auf Gegenliebe stößt. Ja. Also gerade die Großen, eine Orange und so weiter, die sind sehr strikt, was Publizität angeht. Und da muss man schon den Mittelweg finden. Ja.
Lieber Markus, dann lass uns noch mal kurz reinhüpfen in die Ist-Zeit jetzt. Anfang 2026. Die Homepage von euch ist verlinkt, da findet man einiges drauf, aber in zwei, drei Sätzen, wie würdest du das Unternehmen jetzt beschreiben? Was macht ihr jetzt gerade aktuell als ganz kurzen Exzerpt der Investment Story?
Also schlussendlich haben wir es letztes Jahr dann geschafft, den Turnaround hinzubekommen, also wirklich positiv zu wirtschaften, vom Umsatz und vom Cashflow her. Das war ganz, ganz wichtig. Wir haben große Verträge abgeschlossen, die wir gerade auch in Umsatz umwandeln. Das heißt, der Recurring-Umsatz wird weiter wachsen. Es ist noch immer die Herausforderung, auch weitere Verträge heranzuschaffen. Das ist natürlich ein großes Ziel. Aber man sieht, dass die Story, die damals beim IPO erzählt worden ist, mit Verzögerung, das muss man auch leider zugeben.
Entschuldigung, wieder unterbrechen, Verzögerung, genau in die Mitten fällt natürlich Corona rein, irgendwie nicht ganz in die Mitten, aber fast. Was hat das gemacht mit eurem Geschäft oder war das irgendwie sogar ein Boost?
Naja, es ist auf der einen Seite natürlich komplizierter geworden mit Mitarbeitern und Projekten, weil natürlich auf einmal keine persönlichen Gespräche mehr
möglich sind. Wächst und so weiter und dann plötzlich.
Recruiting, ganz schwierig.
Ja. Onboarding und solche Sachen auch, ne? Zum Teil auch, ja.
Ja. Entscheidungswege fast ein bisschen einfacher geworden, muss man sagen, weil auch bei unserem Partner natürlich Corona ein Thema war und viel remote ging, das früher nicht remote funktioniert hat.
Ich denke mal auch, es ist so ein Mischmisch irgendwie, gell? Bei einem sehr digitalen Produkt ist nicht immer nur ein Nachteil. Ja.
Was schwierig war, ist natürlich dann in Richtung Endkunden-Launches zu gehen, Produkt-Launches, weil die Mobilfunker natürlich in der Zeitspanne auch sehr vorsichtig waren, weil Launches geplant, mit Geld ausgestattet, Marketing vorbereitet werden musste und nicht klar war, ob man wieder in den nächsten Lockdown hineinfällt und das Ganze verpufft. Ja. Deswegen haben sich ein paar Dinge zeitlich verzögert, was wiederum der Börsenstory nicht genutzt hat. Ja, die Erwartungshaltung war höher.
Okay, da kommt die Verzögerung, aber ihr seid so on track und ich glaube mal, sage ich jetzt, dass dieser Markt natürlich Security ein Riesenmarkt ist. Ne? Da gibt es auch etliche Researchhäuser, große Big Four aussagen, die dem natürlich eine Zukunft voraussagen, was für einen Endkunden natürlich ein Leider ist, aber in der Prohibition natürlich unglaublich wichtig ist. Ne?
Es ist ein Thema, was heute in den News ist, Tag ein, Tag aus, liest jeder. Und ich befürchte, dass uns das Thema nicht so schnell verloren gehen wird. Ja. Das heißt, wir werden auch in der Zukunft hier einen ganz wichtigen Beitrag dazu leisten können.
Du hast zuerst das liebevolle Wort Schabernack verwendet. Ich weiß nicht, ob man die heutigen Strategien noch immer Schabernack nennen kann. Was waren so die großen Schabernack-Trends 2025, die uns am Wecker gehen mussten?
Ja, Schabernack ist es heute leider nicht mehr. Das
kann man nicht
schon.
Mehr so sagen. Ja,
nein, heute ist es eigentlich schon ein Business für Kriminelle. Ja. Und zwar ein großes und ein gut funktionierendes Business. Ja. Phishing ist noch immer ganz, ganz stark. Ja. Phishing in Richtung Kreditkartendaten, Kreditkartentransaktionen, Schäden bei, kleinere Schäden, muss man sagen, bei vielen Endkunden zu verursachen. Das ist ein Punkt, der ist da und der bleibt auch. Ja. Was ich gesehen habe letztes Jahr ist, dass Fake-Shops ganz gut im Kommen sind.
Also, vor allem um die Weihnachtszeit auch. Ne? Ja. Wo ist das Backel jetzt und geht's noch schnell?
Es geht leider gut. Im richtigen Moment, mit dem richtigen Thema auf einer breiten Basis aufschlagen, das ist noch immer eine gute Strategie und die geht leider ganz gut auf und da wollen wir dazwischen stehen.
Wenn ich jetzt ein SMS krieg von 17 Kindern, die ich nicht habe, Papa, ich habe ein neues Handy, kannst du meine Nummer einspeichern? Was ist da der Hintergrund vom Verschicker, dass ich da meine Handynummer eingebe oder dass ich ihn einspeichere?
Ja, er will Geld haben am Ende und er wird es auch bekommen. Ja, okay. Also die Kommunikation geht dann natürlich in Richtung, Papa, ich bin gerade irgendwo in einer Autobahn.
Okay, passt.
Ja, also, gib mir bitte schnell Geld in die Hand.
Das, okay. Also da führt, man weiß ja oft nicht, wo es dann hinführt. Ja, dass ich jetzt, wenn ich irgendein Dings eingebe, irgendein Security-Ten, ist mir klar, dass das in der Sekunde alertig ist, aber okay.
Ja. Es geht auch sehr darum, Daten zu sammeln von Opfern. Da werden schöne Datenbanken aufgebaut und über die Zeit hat man ein wirklich gutes Profil von bestimmten Leuten und kann sie dann zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Themen auch ganz gezielt attackieren.
In die Fernsehreports der Opfer sieht man oft ältere Menschen. Ist das ein Schwerpunkt auch aus euren Erfahrungen, dass man sagt, die keine Digital Natives sind und letztendlich alles richtig machen wollen und dabei einen großen Fehler begehen?
Ja, weil natürlich das technische Verständnis dahinter fehlt. Ja, es ist eine komplexe Welt. Die kann man heute als Nicht-Techniker schon fast nicht mehr verstehen. Ja, und ohne dem Verständnis ist es schwierig, solche Sachen auch richtig einzuordnen. Ich muss aber auch sagen, es sind jetzt nicht nur die ältere Generation, die quasi nicht aufgewachsen ist mit diesen Sachen. Auch die ganz Jungen heute sind in einer Zeit aufgewachsen, wo sie sich um das Warum und Wie funktioniert das keine Gedanken mehr machen müssen, weil es ist da. Sie sind damit aufgewachsen. Und auch dort fehlt oft das Verständnis für solche Themen und die Vorsicht. Auch die sind ein ganz lohnendes Ziel heute für viele Kriminelle.
Ja, Wahnsinn. Na, ich bin bei dir, das ist ein Thema. Man muss wirklich wach sein und ich bin jetzt nicht der Profi in irgendeiner Hinsicht, aber ich merke oft, manche erkennst du in der Sekunde und bei manchen musst du wirklich nachdenken. Und ich frage dann meinen lieben IT-Kollegen, den ich ein Leben lang kenne, Alter, was sagst du dazu? Ja, und er sagt dann, Scam.
Ja, und das ist auch die richtige Strategie, um ehrlich zu sein, einen gesunden Menschenverstand walten lassen und lieber ein bisschen nachdenken drüber, ob das jetzt sich nicht zu gut anhört, als es sein könnte und dann mal nicht drauf zu drücken. Und
vor allem, wenn du irgendwo ausgelockt bist oder irgendwas verfehlt, wenn du nicht in der Sekunde diese Aktion tätigst oder sonst irgendetwas. Ist ja in einem Geschäftsbereich, wenn du viele so angebundene Partner hast, durchaus vielleicht auch nicht unkritisch, ne, irgendeine Connection zu verlieren. Okay, ich möchte dich jetzt, Markus, noch mit drei großen Zahlen, die man auf deiner Homepage findet, über den Markt insgesamt konfrontieren und da kurze Worte dazu. 6,3 Milliarden geschätzte Anzahl der einzelnen Mobilfunkteilnehmer. Wo geht das noch hin, glaubst du?
Ja, das wächst noch immer. Ja, also wir haben in Österreich ja auch und in fast ganz Europa die Situation, dass im Schnitt jeder Mensch, jeder Einwohner mehr als ein Mobiltelefon hat. Ja, eine Saturation von 160% in Österreich.
Ja. Das führt zur nächsten Zahl, 9,8 Milliarden SIM-Karten. Richtig. Das ist diese 1,6.
Das heißt, natürlich verbreitet sich das immer mehr. Ja. Und dazu kommt heute auch noch, dass man immer mehr Geräte, IoT-Geräte, im Netz hat, die ja genauso Datenverkehr auslösen, die wohl heute jeder hat, überall. die wenigsten sich aber bewusst sind, dass diese Geräte auch verbunden sind und damit auch angreifbar sind.
Das ist ja eigentlich der Hauptpunkt fast, oder? Diese ganzen verbundenen Geräte, so Kühlschränke oder was hat man, der Michael Mayer hat mir erzählt, dass man in der Firma auf die Drucker sehr aufpassen muss zum Beispiel.
Ja, korrekt. Das ist leider von der Vergangenheit schon immer ein guter Angriffspunkt, der Drucker, meistens eine alte Firmware, nicht gewartet. Aber im Netzwerk, ja, guter Angriffspunkt. Ja. Heute geht man weiter mit Kameras, mit Kühlschränken, mit Geschirrspülern. Also man ist eigentlich erstaunt.
Ich habe die Geschirrspüler schon immer in Verdacht gehabt, noch lang bevor sie das Internet geben. Nein, Spaß beiseite. Nein, aber es ist irre, an was man da alles nicht denkt, höchstwahrscheinlich. Ne?
Ja, genau, genau. Und da muss man halt dann entsprechende Lösungen noch finden, um da abgesichert zu sein.
Ich möchte die Zahlen nochmal nennen. 6,3 Milliarden, sage ich mal, Menschen, 9,8 Milliarden SIM-Karten und 23,3 Milliarden IoT-Geräte, also diese Internet of Things-Verbindungen, die wir jetzt gemeinsam gerade skizziert haben.
Korrekt, korrekt. Da sieht man auch, wo die Reise noch hingehen kann, ja, weil das ist im Grunde auch natürlich unsere Zielgruppe für unsere Lösungen.
Wo die Reise hingehen kann, finde ich auch auf deinem LinkedIn-Profil, da steht zum Beispiel etwas von Paris, die Cybershow in Paris und dann geht es auch in Richtung Barcelona. Was sind das für Events und wie wichtig sind die für Sion?
Na, wir leben natürlich in einer Geschäftswelt, wo eine Beziehung zu unserem Partner ganz wichtig ist. Mobilfunkunternehmen sind groß, Internetzugangsprovider ebenso. Und diese Shows geben uns die Möglichkeit, auch direkt mit Management und Produktmarketing in Kontakt zu kommen. Von daher ist das extrem wichtig. Ja. Hat in den letzten Jahren ein bisschen abgenommen. Durch Corona waren solche Dinge sehr viel in Richtung Remote ausgerichtet. Aber man sieht jetzt schon in den letzten 2-3 Jahren, dass gerade solche Events wieder an Bedeutung gewonnen haben. Mhm. Paris ist für uns interessant, weil unser größter Partner außerhalb der Deutschen Telekom dort ansässig ist, die Orange-Gruppe. Das gibt uns die Chance, auch uns als Sion zu positionieren und entsprechend auch Awareness zu schaffen. Und Barcelona generell die wichtigste Messe im Mobilfunkbereich. Ja, okay. Das ist jeder, der mit Mobilfunk zu tun hat.
Also auch Sion natürlich.
Auch Sion natürlich, ja, auf einem Stand vertreten. Und das nutzen wir natürlich ganz stark, um in Kontakt zu kommen mit unseren existierenden Partnern, aber auch mit potenziellen neuen Kunden.
Dann komme ich noch zur Listed Company Sion, die Interaktion mit den Privatanlegern. Wie schaut die bei dir aus? Also ich hätte dich ja unglaublich gern bei unserem Börsentag dabei im Austria Center Vienna am 14.03. neben Corporate Austria, das man schon kennt. Wir sind nicht so verwöhnt als Österreicher mit neuen spannenden Cases. Ich denke, wir haben jetzt in der letzten halben Stunde einen skizziert. Also Einladung steht hiermit, brauchst jetzt nicht beantworten. Aber wie geht das bei euch vonstatten mit Privatanlegern?
Ja, ist natürlich nicht ganz so einfach. Die Mittel, die andere Firmen haben, haben wir nicht zur Verfügung. Wir versuchen, auf die Privatanleger über Roundtables zuzugehen. Wir werden auch jetzt im Jänner noch einen machen, wo jeder herzlich eingeladen ist, sich auch unsere Story anzuhören, abseits der institutionellen Anleger.
Was kann ich mir unter Roundtable vorstellen?
Im Grunde eine Präsentation der Firma von meiner Seite und dann die Möglichkeit, auch als kleiner Privatanleger Fragen zu stellen und ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken.
Wir werden das Gericht offen. Webcall oder sowas?
Genau,
oder?
Es wird eine Webkonferenz sein und da haben wir die Möglichkeit auch mal mit der Investorengruppe in Kontakt zu kommen.
Ja. Sehr spannend. Ja. Wann wird das stattfinden?
Ende Jänner.
Ende Jänner.
Ja, müsste auf der Homepage sogar ersichtlich sein und auf LinkedIn.
Die Homepage, liebe Hörerinnen und Hörer, ist verlinkt, also stöbert euch durch und gerne einwählen, um Näheres über die Equity-Story noch zu erfahren mit euren speziellen Fragen. Ja, hätten wir das auch. Und jetzt weiß ich noch was aus dem Vorgespräch, das ich natürlich nennen muss, gerade ich. Sport ist ein Riesenthema bei dir. Ich lobe immer die Männer vis-à-vis, wo ich sage, das sehe ich auch, ja, genau. Bei den Frauen traue ich mir nicht so ganz, aber das sehe ich auch, ja. Welchen Sport machst denn du?
Na gut, in den letzten Monaten leider weniger, das sieht man leider auch.
Das siehst nur du, ja, genau. Ja.
Nein, ich bin mit Sport eigentlich auch groß geworden. Also ich bin in den Leistungssport schon nach der Volksschule hineingekippt, Sporthauptschule und weiter hinaus. War im Leichtathletikbereich ganz, ganz stark tätig. Später auch dann in Richtung Eishockey, sieht man jetzt vielleicht auch nicht an.
Aber Leichtathletik, welcher Bereich hast du gemacht?
Laufen. Sehr viel Laufen.
Und also welche Distanzen?
Alle Distanzen, von kurz bis lang. Also ich bin sehr viele Runden in Turnsälen und Sportplätzen gelaufen in den Jahren. Hat mich eigentlich nie wirklich interessiert, aber war eine gute Basis, um Ausdauer zu trainieren natürlich. Ja. Heute hilft das schon, ja, weil das, was man aus dem Sport mitnehmen kann, ist, dass ohne Leistung nichts funktioniert.
Ja. Und auch irgendwie diese Zielerreichung, dieses hinarbeiten auf etwas, das ist schon was Schönes. Genau. Ne?
Man muss halt dann über einen inneren Schweinehund auch mal drüber springen können, weil ohne dass man seine Grenzen ein bisschen pusht, wird man nicht besser.
Ich meine, Leichtathletik ist jetzt schon ein Einzelsport, aber man braucht auch mehrere dazu natürlich, das, außer man geht jetzt so laufen, wie ich jetzt heute noch mache. Eishockey natürlich Teamsport pur. Was war da dein Verein zum Beispiel?
Also wir haben hier in Wien einfach hobbymäßig gespielt. Ja. Ich habe dann auch mit Inlineskates Hockey gespielt, auch Bundesliga. Das war ganz eine interessante Erfahrung. Ja. Klassischer Mannschaftssport natürlich. Da ist das Gemeinschaftsgefüge natürlich extrem wichtig. Auch das hilft dann im Nachgang in einem Firmenumfeld, in einem Businessumfeld. Da lernt man schon ein paar Sachen auch fürs Leben. Das kann ich jedem nur empfehlen.
Und was geht sich heute noch so nebenbei aus? Was ist dein Hauptsport?
Ja, relativ wenig leider. Ja, also ich versuche hin und wieder laufen zu gehen. Mhm. Allein einmal, um ein bisschen Fitness zu haben. Und dann bin ich heute mehr im Thema Mountainbike. Wobei nicht mehr bergauf, sondern nur mehr bergab.
Okay.
Und ein bisschen Motocross.
Dann ist meine Folgefrage eh schon wieder ganz klar, weil ich frage nämlich die Läufer unter meinen Gästen immer, ob daneben bei irgendwie arbeiten geht. Beim Mountainbike bergab geht's nicht, weil du musst dich konzentrieren, sonst liegst du auf der Schnauze, sage ich jetzt mal auf Wienerisch. Geht beim Laufen bei dir, es kommt natürlich immer aufs Tempo an, arbeiten? Kannst du es überhaupt verhindern, dass Gedanken über Design einschießen?
Verhindern kann ich es nicht, nein. Also beim Laufen ist natürlich sehr viel Denken involviert. Ja,
immer Tempofrage natürlich.
Immer Tempofrage, ja, richtig. Ja. Bei Mountainbike und Motocross ist ganz klar, Nachdenken über einen Job ist gerade die falsche Entscheidung.
Glaube ich auch, ja. Die tut sehr weh. Ja.
Hilft aber auch ganz gut, mal runterzukommen.
Absolut, ja. Lieber Markus, hat mich riesig gefreut. Ich spiele die Abspannmusik schon zu dieser Folge. Ich habe natürlich wieder überzogen und ich hätte noch um etliche Minuten weiter überziehen können. Hat mir riesig Spaß gemacht. Schön war es, dass wir uns kennengelernt haben. Spannende Investment-Story, Megamarkt an euch da draußen. Danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke vielmals, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist was hängen geblieben, was sinnvoll war. Danke, Papa.
Ganz, ganz sicher. Und die Homepage, liebe Hörerinnen, die ist verlinkt. Disruptive.